Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Am 24. Februar dauert der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine schon 3 Jahre, Klammer auf, wobei der Konflikt, auch der militärische Konflikt, ja noch länger dauert. 2014 schon haben russische Truppen auf Befehl Wladimir Putins die Krim besetzt und 2014 begannen auch die Kämpfe in der Ostukraine, Klammer zu. Und seit 3 Jahren, seit dem ersten Kriegstag, leisten die Malteser im Bistum Trier, eine katholische Hilfsorganisation, humanitäre Hilfe für die Menschen in der Ukraine. 127 Hilfstransporte haben sie in diesen fast 3 Jahren auf den Weg gebracht. Das ist nahezu ein Transport pro Woche. Darüber spreche ich in dieser Folge von Himmelwärts und erdverbunden mit Annalena Engel und Ulrich Mattei, beide sind im Auslandsdienst der Malteser im Bistum Trier tätig. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Vielen Dank.
Ja, ich habe es gerade gesagt, 127 Hilfstransporte bisher in die Ukraine geschickt, nach Ivano-Frankivsk, einer Stadt im Westen der Ukraine. Wann war der letzte Transport?
Der letzte Transport war kurz vor Weihnachten mit Baumaterialien zum Aufbau der Häuser, Einrichtungen wie Krankenhäuser und auch Kindergärten. Und geplant ist schon wieder der nächste Transport Ende des Monats bis Mitte Februar in dem Rahmen.
Viele Transporte gehen nach Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine. Warum gerade Ivano-Frankivsk?
Dort gibt es unsere Partner bei den Maltesern und bei der Caritas. Wir haben vor über 30 Jahren dort schon geholfen mit Armenküchen und seitdem bestehen Partnerschaften zu den beiden Einrichtungen. Und durch den Krieg ist diese Partnerschaft nochmal stärker aufgebaut worden, um den Menschen dort vor Ort weiterhelfen zu können.
Wie ist denn ganz aktuell jetzt, Anfang des Jahres 2025, die Lage dort in Ivano-Frankivsk?
In Ivano-Frankivsk sind immer noch etwa 80.000 Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge aus der Ukraine, vor allen Dingen aus der Südostukraine. Und die Caritas und die Malteser versorgen einen großen Teil davon. Es werden täglich über 5.000 Essen gekocht für die Flüchtlinge, die nicht anders versorgt werden können. Es werden Lebensmittel ausgegeben an die Flüchtlinge und es wird geholfen, die Flüchtlinge ordentlich unterzubringen. Das heißt, sie kümmern sich um die ganzen Dinge, die gemacht werden müssen, unterstützen die Flüchtlinge und versuchen auch so weiterzuhelfen.
80.000 Flüchtlinge in Ivano-Frankivsk, sagen Sie. Damit man da eine Vorstellung bekommt, wie groß ist die Stadt, wie viele Einwohner hat die?
Ivano-Frankivsk hat ungefähr 250.000 Einwohner.
Ivano-Frankivsk ist, wie gesagt, im Westen der Ukraine. Was berichten Ihre Partner und Partnerinnen? Was bekommt man dort vom Krieg mit?
Zunächst einmal durch die Flüchtlinge. Das ist der erste Sichtbare, was man dort sehen kann. Zudem aber auch ab und zu wird versucht, mit Geschossen aus Russland oder aus der Ostukraine die Infrastruktur zu zerstören. Ein Kraftwerk, was ziemlich zentral in Ivano-Frankivsk liegt, ist vor 2 Jahren beschossen worden. Es musste repariert werden. Es läuft aber wieder. Und ansonsten, am Anfang des Krieges wurde der Flughafen zerstört. Da hat man also die Start- und Landebahnen bombardiert, damit dort keine Flugzeuge mehr aufsteigen können.
Wie eng ist denn Ihr Kontakt zu den Partnern in Ivano-Frankivsk? Wie oft und auf welche Weise stehen Sie in Verbindung?
Wir haben Internetanschlüsse, können über E-Mails und können auch telefonieren. Das ist also alles kein Problem. Man kann direkt korrespondieren und sich austauschen.
Und wie oft so etwa geschieht das?
Also E-Mails würde ich sagen, jede Woche mehrmals und ab und zu auch Telefonate, wenn es wichtig ist, was abzusprechen ist oder eilig ist, was abzusprechen, dann telefonieren wir auch miteinander.
Ivano-Frankivsk ist also der Schwerpunkt der Hilfe. Ist es ja die einzige Region, die einzige Stadt, wo Sie helfen als Malteser im Bistum Trier?
Ivano-Frankivsk ist für uns der Standort, wo die Hilfe hingeht, die aber dort von den dortigen Maltesern dann auch weiter verteilt wird. Die Malteser in Ivano-Frankivsk haben sich abgesprochen mit anderen Organisationen, dass sie Richtung Südosten weiterhelfen. Dort sind in dem Bereich sind in 7 Städten auch Armenküchen eingerichtet worden, wo auch Flüchtlinge versorgt werden. Wir haben geholfen, dass wir erst am Anfang die Malteser dort ausgebildet haben als Köche, Feldköche, und mittlerweile machen sie das weiter, und wir haben dann Feldküchen geliefert, und so sind also in 7 Orten noch Feldküchen installiert, die das Kochen für die Flüchtlinge durchführen.
127 Transporte in knapp 3 Jahren, das ist eine Menge. Wie läuft das ab?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Also das eine, dass die Partner fragen, was sie benötigen, und wir versuchen, das dann zu bekommen und hinzuschicken. Und die andere Möglichkeit ist, wenn wir Dinge angeboten bekommen, hier zum Beispiel von einem Krankenhaus Pflegebetten, die dort nicht mehr gebraucht werden, dann fragen wir, könnt ihr das gebrauchen, könnt ihr die gebrauchen? Und dann organisieren wir den Transport, wenn die gebraucht werden, bestellen eine Spedition, die werden eingeladen und gehen dann direkt nach Ivano-Frankivsk.
Was waren denn alles so Hilfsgüter, die Sie im Verlauf dieser knapp 3 Jahre, 127 Transporte in die Ukraine gebracht haben?
Am Anfang waren es vor allen Dingen Hilfsgüter, die gesammelt wurden. Wir hatten 2 große Sammelstellen in Saarlouis und in Lebach. Dort haben wir zentral aus der Diözese die Materialien alle hingebracht, und dort wurden dann die ersten LKWs mit den Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Und danach kamen dann Anfragen für Materialien, die gebraucht wurden, zum Beispiel Krankenwagen oder auch Fahrzeuge, um die Hilfsgüter weiter zu verteilen. Das sind also alles Dinge, die wir dann hingeschickt haben. Dann sehr viel medizinisches Gerät, sagte eben schon von Pflegebetten, aber auch Materialien, Teile aus den OPs, die wir bekommen konnten, die noch gut verwendbar waren. Baumaterialien, um wieder aufzubauen. Das sind alles Dinge, die vor allen Dingen dort gebraucht werden können.
Sie haben gerade gesagt, zum Beispiel Pflegebetten kamen von einem Krankenhaus. Wo bekommen Sie insgesamt die Güter, die Hilfsgüter her? Sind das alles Spenden oder kaufen Sie auch mal Dinge an, die speziell gebraucht werden dann vor Ort?
Wir versuchen, das kostengünstig wie möglich zu machen, weil wir müssen ja auch die Transporte finanzieren. Und wenn zum Beispiel ein Krankenhaus uns sagt, wir haben 50 Betten, dann müssen wir die fragen, ob sie gebraucht werden. Wenn ja, organisieren wir den Transport mit der Spedition, überlegen die Finanzierung, wo wir das, ob wir das Geld haben, und geben dann die Betten weiter. Wir sind also immer noch auf Spenden angewiesen, einmal für die Transporte, aber auch für Materialien, die nachgefragt werden, die wir hier kaufen müssten. Es ist nicht alles, wir kriegen nicht alles gespendet, geschenkt, aber es ist schon ein Großteil der Sachen, die wir bekommen, sind kostenlos. Das ist schon eine sehr große Möglichkeit der Hilfe.
Was sind denn Felder, wo es den ukrainischen Partnern und Partnerinnen im Moment besonders auf den Nägeln brennt? Wo ist im Moment vielleicht besonderer Bedarf an Unterstützung?
Durch den Beschuss von russischer Seite wird vor allem die Infrastruktur angegriffen, was auch in Ivano-Frankivsk in großen Teilen passiert. Das heißt, zum Teil sind auch die Strom- und Wärmeversorgung knapp. Wenn beispielsweise Strom ausfällt, das zieht mehrere Dinge mit sich. Einmal fällt natürlich das Internet aus, man ist nicht erreichbar. Aber auch wenn man bedenkt an die Heizung oder auch zum Kochen, zum Duschen, das sind alles Felder, die nicht mehr funktionieren, und natürlich auch Licht. Und dort sind wir gerade dran, mit unseren Partnern Möglichkeiten zu finden, wie man eben erneuerbare Energien auch dort reinbringen kann. Und um eben die Strom- und Wärmeversorgung aufrechtzuerhalten, was gerade natürlich in verschiedenen Projekten, die beispielsweise mit Kindern und Jugendlichen betrieben werden oder wo die hinkommen können, an Workshops teilnehmen können, dass einfach auch die Malteser vor Ort weiterarbeiten können, selbst in Stunden, wo das Licht ausfällt.
Wer ist da hier Partner sozusagen auf deutscher Seite? Also wenn Sie da Technologie, so verstehe ich das, hinbringen, Geräte, wo bekommen Sie die her?
Einmal ist es uns ein Anliegen, dass wir die ukrainischen Firmen dort unterstützen, wo wir können. Das heißt, diese Güter, die gebraucht werden, für die Strom- und Wärmeversorgung aufrechtzuerhalten, die sind in der Ukraine vorhanden. Und von unserer Seite versuchen wir, die Finanzierung irgendwie zu bekommen. Und dort haben wir jetzt glücklicherweise von einer Stiftung hier aus Deutschland eine Zusage bekommen, die eben auch Projekte im Ausland für Kinder und Jugendliche mitfinanziert. Und dort wird jetzt alles in Auftrag gegeben. Das heißt, wir beschaffen die Finanzierung und unterstützen vor Ort dann unsere Partner, die wiederum bei ukrainischen Firmen einkaufen.
Ist die Unterstützung beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur jetzt ein ganz neues Thema, weil die Angriffe Russlands auf die Energieversorgung der Ukraine gibt's ja schon länger. Also hat das auch schon früher eine Rolle gespielt in Ihrer Unterstützung?
Ja, wir haben auch schon früher versucht zu helfen, dass die Arbeit der Malteser nicht ausgehen kann. Die ganze Malteser Anlage, wo der Umschlag der Güter stattfindet, ist mit einem Gerät gesichert, wenn der Strom ausfällt. Das sind also ein großer Akku, der dort eingerichtet ist. Und damit können die dann weiter ihre Hilfe leisten und haben die Möglichkeit, auch hier ihre Arbeit durchzuführen. Wir haben, um die wichtigsten Leute zu unterstützen, sogenannte Powerpacks gekauft und hingeliefert, damit sie regelmäßig auch ihre Telefone benutzen können. Also alles solche manchmal kleinen Dinge, mit denen wir versuchen, auch die Arbeit dort zu unterstützen.
Jetzt ist ein paar Mal schon das Wort Spedition gefallen. Wenn man Hilfstransport hört, und da gibt's ja auch Bilder aus den Anfangstagen, Wochen, Monaten des Krieges, dann war zumindest meine Assoziation immer, also Menschen sammeln Spenden, packen die in einen Kleintransporter und einen LKW, setzen sich ans Steuer und fahren los. Machen Sie aber offenbar anders.
Genau, bei uns ist die Situation so, dass von uns niemand in die Ukraine selbst fährt. Wir hatten schon mal Transporte, die gingen bis zur Grenze und dann kamen unsere Partner aus der Ukraine über die Grenze, haben die Sachen mitgenommen und sind dann rübergefahren. Von uns selbst fährt aber niemand. Wenn wir beispielsweise einen großen Transport machen wollen mit Pflegebetten oder sonstigem medizinischem Material, dann fragen wir ganz konkret eine Spedition an. Diese Spedition schickt dann einen LKW, der LKW wird geladen und der LKW mit dem LKW-Fahrer fährt selbst in die Ukraine zu unseren Partnern und dort werden die Sachen ausgeladen und weiterverteilt.
Warum dieser Weg über Spedition? Warum nicht selbst fahren?
Einmal ist es von den Maltesern so geregelt, dass wir selbst nicht ins Land fahren. Es ist ein Land, in dem Krieg herrscht. Deswegen fahren wir selbst von den Maltesern nicht hin. Und es ist im Endeffekt auch die, in Anführungsstrichen, kostengünstigste Variante, einen großen LKW zu bestellen, wo das ganze Material reinkommt, anstatt fünf Kleinwagen zu füllen und dann rüber zu fahren.
Sind das ukrainische Speditionen oder ist das eine deutsche Spedition?
Das sind meistens, also es ist eine deutsche Spedition, die unter anderem auch LKWs mit ukrainischen Kennzeichen hat und die dann quasi bucht.
Das heißt, der Transport selbst wird ganz professionell gemacht. Sie beide sind tätig, Frau Engel, Sie machen das hauptberuflich, Herr Mattei, Sie mittlerweile ehrenamtlich, Sie haben es früher hauptberuflich gemacht für die Malteser. Aber Sie haben ja geschildert, da gibt's Annahmestellen, wo Güter gesammelt werden und so weiter. Das heißt, wie stark sind denn da Ehrenamtliche der Malteser eingebunden in diese ganze Hilfsaktion?
Sehr stark. Ohne das Ehrenamt hätten wir die Problematik, dass uns einfach auch die Möglichkeiten fehlen. Gerade die Partnergliederung in Saarlouis ist da sehr stark vertreten. Die machen sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit im Auslandsdienst, haben auch eine Annahmestelle, die immer wieder ehrenamtlich besetzt wird und die auch dann im Endeffekt den LKW selbst packen. Also da sind wir sehr aufs Ehrenamt angewiesen und sehr froh, dass es das gibt.
Nun gab es ja in der Anfangszeit, ich habe es eben kurz schon mal angesprochen, auch viele private, spontane Hilfstransporte. Wäre sowas in heutiger Zeit überhaupt noch sinnvoll? Also angenommen, ich hätte aus welchem Grund jetzt, vielleicht aufgrund persönlicher Kontakte die Idee, oder ich weiß, irgendwo kann ich bestimmte Dinge sammeln, die vielleicht auch wirklich gebraucht werden dort. Die sammle ich jetzt, die packe ich in einen Kleintransporter und fahre dann dahin. Wäre das sinnvoll?
Aus unserer Sicht nein. Gerade auch ist die Frage, wo kommt die Hilfe an? Bei uns ist es gut geregelt. Wir haben feste Partner, denen wir vertrauen, wo wir wissen, die Hilfe kommt im Endeffekt bei den bedürftigen Menschen an. Das heißt, bei uns ist der Weg ganz klar geregelt, dass die Transporte hier starten und in Ivano-Frankivsk bei unseren Partnern ankommen. Privat ist natürlich die Frage, wo bringt man die Sachen hin? Wird es wirklich gebraucht, was dort gespendet wird? Und wo kommt die Hilfe im Endeffekt an? Deswegen aus unserer Sicht nein.
Wenn ich jetzt aber helfen will, wie kann ich als Normalbürger, wie kann ich dann helfen?
Das geht durch mehrere Wege. Einmal können Sie sich sehr gerne ehrenamtlich engagieren bei den Maltesern im Auslandsdienst. Dann besteht jederzeit die Möglichkeit, sich an uns zu wenden, wenn Sachspenden beispielsweise in Form von medizinischem Material vorhanden sind. Dort kann man sich gerne an uns wenden und nachfragen, ob das denn gebraucht wird. Wir haben auch Annahmestellen noch hier in der Nähe in Waldrach oder eben auch in Saarlouis. Und man kann jederzeit gerne auch uns finanziell unterstützen, dass wir die Transporte weiterführen können und unsere Partner dort unterstützen, wo sie Hilfe benötigen.
Also sich ehrenamtlich engagieren, spenden, auch Sachspenden würden Sie annehmen. Wo, wann könnte ich die abgeben?
Wir haben einmal in Waldrach eine Annahmestelle und in Dillingen, das ist von den Maltesern in Saarlouis. Aktuell zieht unsere Homepage leider um, deswegen sind die Annahmestellen aktuell nicht einsehbar, aber man kann sich gerne bei uns melden und dann richten wir das sehr gerne telefonisch aus. Zum Teil ist auch die Möglichkeit, dass man zwischendurch mal was hinbringen kann, das muss man dann einfach mit den Verantwortlichen vor Ort absprechen.
Die Info, wie man die Malteser zum Beispiel für solche Anfragen erreicht, die packen wir natürlich in die Shownotes. 127 Transporte waren es bisher. Wann geht der nächste? Mit welchen Gütern?
Der nächste Transport ist geplant von Lebach aus. Die Lebacher Malteser haben Geld gesammelt, um auch hier über den Winter den Leuten zu helfen. Und wir versuchen dann jetzt einen LKW-Transport mit Lebensmitteln zu organisieren. Das soll, wie gesagt, Ende des Monats bis Mitte Februar passieren.
Sie haben es vorhin geschildert, diese Hilfstransporte haben natürlich ganz massiv zugenommen seit Beginn des Krieges. Die Partnerschaft hat aber auch noch ganz andere Facetten, weil die, wie gesagt, ja auch schon viel älter ist. Was spielt da noch eine Rolle?
Über die Jahre hinweg haben sich verschiedene Dienste und Projekte auch bei den Maltesern in der Ukraine entwickelt. Unter anderem gibt es auch die Malteser Jugend, quasi das Pendant zu unserer Malteser Jugend hier in Deutschland. Und seit 1995, also jetzt seit 30 Jahren, werden auch ukrainische Kinder und Jugendliche eingeladen, an unserem Diözesan-Jugend-Pfingstzeltlager teilzunehmen. Und das werden die auch in diesem Jahr zu unserem 30-jährigen Jubiläum des Zeltlagers. Und anschließend findet noch eine Jugendbegegnungswoche statt. Dort kommen die ukrainischen Gäste bei den Maltesern in Saarlouis unter. Es wird jeden Tag ein Programm vorgeschlagen, geplant und durchgeführt. Und es wird verschiedene Begegnungsabende mit anderen Malteser Jugendlichen stattfinden. Wir bekommen unter anderem die Rückmeldung, dass sie diese Woche als Woche so sehr genießen, einmal hier nicht mit dem Luftalarm konfrontiert zu werden, eine Woche lang durchschlafen, zu wissen, dass nichts passiert, was in der Ukraine passieren würde oder könnte, und das auch mitzunehmen, um dann wieder bei der Malteserarbeit in der Ukraine vor Ort stärker Zeit zu haben. Also das ist wirklich ein Auftanken an Ressourcen sozusagen, um vor Ort wieder dann den Menschen, die Hilfe brauchen, die Hilfe zu geben.
Und es gibt noch eine weitere Form der Zusammenarbeit und des Austauschs. Es gibt im Bistum Trier den Verein Sozialer Friedensdienst im Ausland, kurz SOFIA, wo junge Leute aus dem Bistum Trier für ein Jahr eben in Partnerländer gehen, dort ein Jahr oft in einer sozialen Institution mitarbeiten. Aber mittlerweile gehört es auch dazu, dass junge Leute eben aus anderen Ländern für ein Jahr nach Deutschland kommen. Dass es nicht so eine einseitige Sache ist, sondern eine wechselseitige. Ich weiß, dass es da auch immer die Ukraine immer ein Zielland war, beziehungsweise ein Land war, wo dann sogenannte Reverse-Freiwillige, also umgekehrt zurück nach Deutschland gekommen sind. Da arbeiten die Malteser ja auch mit diesem Trägerverein SOFIA zusammen. Wie sieht's da im Moment aus? Ist das noch möglich?
Es ist im Moment nur in eine Richtung möglich, genau wie bei der Jugend. Wir können Freiwillige aus der Ukraine, von den Maltesern dort, können hier ihren Freiwilligendienst leisten. Gerade jetzt am Samstag wird ein Freiwilliger seinen Dienst beenden aus der Ukraine, der hier ist. Und leider Gottes können von uns keine Freiwilligen in die Ukraine gehen. Aber dieser Austausch seit über 15 Jahren in beide Richtungen, damit, das sind also sehr gute Ergebnisse auch für die Personen, die jungen Menschen, die dort kommen hin und zu uns und auch von uns in die Ukraine. Das ist eine sehr große Partnerschaft unter den jungen Leuten auch entstanden.
Der junge Mann aus der Ukraine, der jetzt gerade seinen Dienst beendet, wo war der tätig?
Der war bei der Caritas in der Werkstatt für psychisch eingeschränkte Menschen tätig in der Küche. Und wenn das alles mal vorbei ist, dann hoffen wir, dass auch von uns wieder zwei Personen, eine zur Caritas, eine zu den Maltesern, einen Freiwilligendienst machen kann.
Die Malteser beweisen, wie gesagt, langen Atem bei der Hilfe. Und da gibt es auch einen anderen Aspekt, den ich spannend finde. Auch seit Beginn des Krieges, also seit dem 24. Februar 2022, organisieren sie zusammen mit anderen Organisationen jeden Monat, immer am 24., weil das der Tag des Kriegsbeginns war, ein Friedensgebet im Trierer Dom.
Ja, der Beginn war am 25. Februar 2022, und zwar hatte Papst Franziskus aufgerufen, für die Ukraine zu beten. Und das haben dann Mitarbeiter der Weltkirche, der Malteser und der Caritas in Trier aufgegriffen und haben das sogenannte Friedensgebet im Dom organisiert. Und das war halt ein Tag nach Beginn dieses neuen Krieges. Und wir haben gesagt, das kann nicht eine einmalige Sache sein, sondern das kann man längerfristig organisieren, und haben dann gesagt, wir machen dann immer am 24. ein Friedensgebet im Dom und haben dazu auch die Genehmigung schnell bekommen, dass wir das machen können, und sprechen uns dann regelmäßig ab, wie das Friedensgebet abläuft, und versuchen damit auch die Verbundenheit mit unseren Partnern in der Ukraine zu erreichen. Wir geben unsere Gebetstexte, die wir hier erarbeiten, geben wir auch wieder in die Ukraine, und die versuchen dann auch am 24. damit auch ein Gebet, gemeinsames Gebet zu erreichen, sodass die Verbundenheit dann auch auf diesem Wege auch zusammenpasst.
Ja, vielen Dank, Annalena Engel und Ulrich Mattei von den Maltesern im Bistum Trier. Ich wünsche Ihnen einerseits möglichst langen Atem bei dieser Unterstützung für der Ukraine. Aber auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich alle, dass diese Form der Unterstützung jetzt möglichst bald zu Ende gehen kann, dass dieser Krieg möglichst bald zu Ende ist und dann die Partnerschaft ja sicher weitergeht, auch wieder, wenn endlich Friedenszeiten sind. Denn wie gesagt, die besteht ja schon seit 30 Jahren. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja. Danke, dass wir hier sein durften.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.